herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Wir machen weiter heute und wir werden uns noch heute noch einmal mit der Geschichte von Ananias und Sapphira beschäftigen und den Gedanken aus dem letzten Sonntag weiterführen. Ich lese den Text jetzt nicht nochmal vor, sondern ich fasse es nochmal in eigenen Worten zusammen. Wir werden einige andere Bibelstellen nachher noch miteinander lesen. Aber ich möchte nochmal kurz uns ins Bild setzen, wo wir uns befinden, so im Narrativ der Apostelgeschichte. Und zwar ist es so, dass in Apostelgeschichte 2 und 4 einmal eine Beschreibung, so aus der Vogelperspektive, über die erste Gemeinde vorhanden ist. Und da wird die Gemeinde und die Gemeinschaft beschrieben. Und ich finde, also für mich passt das einfach. Der Titel wäre für mich eine unwiderstehliche Gemeinschaft. Ja, also das was Lukas beschreibt, das ist unfassbar. Liebe untereinander, Zeichen und Wunder, die Gott tut inmitten der und durch die Gemeinschaft. Dann freiwillige Güterteilung, das war nicht, habe ich letztes Mal gesagt, nicht aus so einem Gedanken von Kommunismus heraus. Ja, wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass alle irgendwie versorgt sind und so. Und wir haben ein System erfunden, wie das irgendwie geht. Ja, aber es war eine freiwillige Haltung der Menschen zu sagen, wir geben aus Liebe, wir verkaufen Hab und Gut und wir geben einfach rein. Die Beschreibung strotzt von Begriffen wie, da war eine große Freude bei der Zusammenkunft. Ja, und sie kamen eigentlich immer zusammen, sie waren irgendwie immer zusammen und beieinander, wie ein Herz und eine Seele. Und dann irgendwie strotzt es natürlich auch von der Gegenwart Gottes, die inmitten dieser Gemeinschaft ist. Also ich finde, das ist eine unwiderstehliche Gemeinschaft, so wie Lukas das beschreibt. Und dann werden Hananias und Sapphira eingeführt von Lukas in die Geschichte. Und sie entschließen sich auch, einen Acker zu verkaufen und haben dafür verschiedene Gründe. Wahrscheinlich haben wir letztes Mal so zwei Hauptgründe und auch Heidi hat so diese Gründe mit rausgearbeitet. Es ging ihnen darum, irgendwie Ansehen zu bekommen. Ja, sie haben den Acker verkauft und haben heimlich ein Stück weit des Geldes zurückbehalten und haben dann den Aposteln das Geld vorgelegt und haben gesagt, das ist alles, was wir bekommen haben, aber haben einen Teil für sich selbst behalten. Und das passiert. Und wisst ihr, ist auch spannend, ja? Vorher begannen die ersten Attacken in der Gemeinde von außen durch die Gesetzesgelehrten und Pharisäer. Ne, wir haben davor das Gebet in Apostelgeschichte 4, das Gebet der Gemeinde erlebt. Und die Gemeinde sagt, hey, wir merken, jetzt kommt ein bisschen Bedrängung mit rein. Und spannend ist, ein Kapitel später, das kann man auch aus der Perspektive sehen, kommt eine Attacke von innen, Ananias und Sapphira. Und Gott handelt souverän. Dieser Unglaube, der in dem Leben von Ananias und Sapphira aufgrund der geglaubten Lüge vorhanden ist, der wird sofort konfrontiert und es folgt so eine direkte Gerichtshandlung Gottes und die beiden sterben auf der Stelle und alle, ja, wenn wir das lesen, ja, so, what? Das ist im Neuen Testament, oh meine Güte. Ja, es ist im Neuen Testament. Und ja, es hat seine Gründe. Und ja, Gott ist dennoch gut. Und was die Folge davon ist, und Gott meint es gut, und er meint es sogar auch gut mit Ananias und Sapphira. Das werden wir heute erleben. Und in der Folge, ja, hält Ehrfurcht, aber auch, also Furcht, Einzug in die Gemeinde. Sie merken, das ist hier nicht irgendwie ein Kuschelclub oder so, warum wir zusammen sind. Das ist nicht irgendwie, weißt du, wir haben hier nicht irgendwie eine Ideologie, die menschlich ist, die wir verfolgen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen oder um die Tiere zu retten oder sonst was, sondern das ist eine sehr ernste Angelegenheit zwischen uns, dem Volk Gottes und dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und der nimmt das, was wir tun, wie wir leben, der nimmt uns total ernst. Und das Volk das Volk um die Gemeinde herum in Jerusalem, auch sie denken, sie sehen diese Gemeinschaft und sie überlegen es sich dreimal, ob sie Christen werden oder nicht. Aber wenn sie Christen werden dann und hineinkommen, und es sind viele, die gerettet werden, ja, viele, die vom Heiligen Geist überführt werden, die sind voll drin. Und das ist spannend. Weitere Zeichen und Wunder folgen, und da ist nach dieser Handlung auch mit Hananias und Sapphira ist so eine unmittelbare Gegenwart und Präsenz der Macht Gottes und der Güte Gottes in Jerusalem zu sehen. Ich habe letztes Mal ich habe das genannt, der Eden-Komplex, und habe darüber gesprochen und habe mit uns darüber nachgedacht, dass worin lag das Problem bei Hananias und Sapphira. Und das Problem war, dass sie wahrscheinlich derselben Lüge wie im Garten Eden auf den Leim gegangen sind. Diese Lüge, die sagt, Gott ist nicht ernst zu nehmen, sein Wort ist nicht ernst zu nehmen. Die Lüge, die da sagt, er möchte dich restriktieren, er möchte das Beste von dir fernhalten. Die Lüge, die da sagt, ja, weißt du, so wie du, welche Entscheidung du triffst und so weiter, Sünde hat eigentlich keine Konsequenzen. Und diesen Lügen sind Adam und Eva auf den Leim gegangen, die sie von der Schlange eingeflüstert bekommen haben. Aber Hananias und Sapphira sehr wahrscheinlich prozesshaft auch. Und das Ganze führte dazu, und wie ich glaube, findet seinen Höhepunkt dann in dieser Geschichte, die wir in Apostelgeschichte 5 lesen können. Und wisst ihr, die Wahrheit der Schrift ist, Gott ist sehr ernst zu nehmen. Der meint sein Wort sehr ernst. Sünde ist primär ein Problem zwischen Mensch und Gott. Und nicht zwischen Mensch und Mensch. Ja, wir lügen nur kurz die Apostel an, das ist nicht so schlimm. Win-win-Situation merkt keiner. Nee, es ist ein Problem zwischen Gott und Mensch. Das wird sehr deutlich. Und weißt du, wir müssen trotzdem auch festhalten, dass nicht nur trotzdem, sondern wir müssen inmitten des Ganzen wirklich festhalten und sagen, Leute, Gott meint es immer gut. Im Garten Eden war alles, Leben in Fülle, in der Gegenwart vorhanden. Da waren die Bäume mit den herrlichsten Früchten. Es gab nur den einen Baum. Und es war Intimität mit Gott da. Und an dem Punkt, wo Adam und Eva alleine unterwegs waren, außerhalb der Intimität waren mit ihrem Schöpfer, hat die Schlange Zugang bekommen. Und ich glaube, das ist ganz ähnlich bei Hananias und Sapphira. Und wisst ihr, wir wissen, da ist immer Vergebung. Darüber haben wir auch gesprochen. Jesus hat ultimativ mit allen Konsequenzen für Sünde gehandelt. Da ist immer Vergebung für dich, egal wie weit du dich von Gott entfernst. Wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal in die Predigt reinhören. Ich möchte jetzt aber, also es war so eine kurze Zusammenfassung, damit ihr irgendwie im Bilde seid, weil wir gehen jetzt da weiter. Ich möchte mit uns so ein kleines gedankliches Spiel wagen. Und dieses gedankliche Spiel, das ist das Was-wäre-wenn-Spiel. Was wäre, wenn? Hatten Hananias und Sapphira eine Chance? Hätten sie umkehren können? Was hat dazu geführt, dass sie die Apostel belogen haben? Was hat dazu geführt, dass sie dieser Lüge geglaubt haben? Was hat dazu geführt, dass sie, dass das so seinen Höhepunkt da in Apostelgeschichte 5 gefunden hat? Und möglicherweise möchte ich auch noch das berühren, die Frage der Fragen, die das sozusagen auch mit sich bringt. Wie konnte Gott das tun? Wieso hat er das gemacht? Wieso konnte er die beiden einfach so von der Erdoberfläche verschwinden lassen und zu sich abberufen? Was meinst du, André? Ja, er kann das, ja genau. Aber die Frage ist ja, wieso hat er das gemacht? Okay, also da werden wir uns jetzt ein bisschen bewegen. Also lass uns mal ein bisschen reinschauen. Der Fall von Ananias und Sapphira. Also ich glaube eben, sie sind nicht morgens aufgewacht und haben die Idee in ihrem Herzen gehabt und gesagt, okay, heute ist der Tag, bis gestern war alles Herrlichkeit und Gegenwart und alles ist super und wir sind in der Gemeinde und wir genießen das, ja. Und dann an einem Tag wachen sie auf einmal auf und sagen, ja komm, wir verkaufen jetzt unseren Acker, wir belügen die Apostel, ist nicht so schlimm. Mein Punkt ist, ich glaube, dem ging ein Prozess der Entfremdung voraus. Und weißt du, sie waren Teil dieser unwiderstehlichen Gemeinschaft, aber du kannst dich auch prozesshaft, selbst wenn du inmitten von Gegenwart Gottes bist und von unfassbaren Zeichen und Wundern, kannst du dich aus der intimen Beziehung zu Gott entfernen und entfremden. Und du kannst vielleicht noch präsent sein oder irgendwie da sein, aber innerlich bist du irgendwie nicht mehr da und hast angefangen, Lügen zu glauben und entfremdest dich. Ich glaube, das war bei den beiden, ich kann mir gut vorstellen, das war bei den beiden der Fall. Sie haben angefangen, den Lügen des Feindes, wie ich gerade wiederholt habe, ja, Gott ist nicht ernst zu nehmen, er meint es nicht gut mit dir. Er hält das Beste von dir fern. Du musst für dich selber sorgen. Ja, irgendwie haben sie das angefangen zu glauben. Und das eben bevor Apostelgeschichte 5 passierte. Lass uns mal noch weiter über sie nachdenken. Und das sind reine Hypothesen, aber ich finde, das ist so zutiefst menschlich. Und ich kann mir vorstellen, dass das möglicherweise, es gibt die Schrift nicht her, dass das so gewesen ist. Vielleicht ist in diesem Prozess der beiden irgendwie, hatten die beiden Geldprobleme. Ganz einfach. Sie haben ja Geld zurückgehalten. Hatten halt noch den Acker in der Hinterhand und haben gemerkt, so, ja, der Druck wird höher. Ja, wir haben irgendwie hier den Kredit abzubezahlen und wir haben das und das und das. Und wir sind in der Gemeinde. Na komm, ja, die Lüge des Feindes geglaubt und ja, wir verkaufen den und wir halten halt ein bisschen was zurück und dann sagen wir einfach, es war alles nicht so schlimm. Ja, versteht ihr? Vielleicht sehen sie auch die Gunst auf anderen in der Gemeinde und sagen, boah, guck mal, hey, du segnest die alle so, aber mich segnest du nicht. Guck mal, meine finanzielle Situation an, die ist irgendwie schlecht. Lüge geglaubt. Und dann irgendwann denken sie, ach komm, wir machen das jetzt so. Acker verkauft, Geld zurückgehalten, gelogen. Wer weiß. Vielleicht gab es in dieser unwiderstehlichen Gemeinschaft, die doch von Menschen gefüllt ist, auch einfach menschliche Probleme. Wisst ihr, da wo Menschen zusammenkommen, selbst wenn Gott da ist, ja, da werden wir auch schuldig aneinander. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil wir wissen, wie wir damit umgehen. Vielleicht haben sie aber an dem Punkt auch Verletzungen in Gemeinde erlebt. Vielleicht haben Menschen sie total blöd behandelt. Und sie wurden verletzt und irgendwie haben sie das auf Gott projiziert. Und haben an irgendeinem Punkt aufgehört, mit dieser Schuld zu handeln und haben zugelassen, dass sie dieser Lüge glauben. Ja, wenn Menschen so mich behandeln, dann kann Gott es ja nicht gut mit mir meinen. Oder, wisst ihr, und in ihrem Herzen entfremden sie sich und entfernen sich. Und dann kam diese Situation. Vielleicht haben sie auch heimlich in ihrer Ehe Probleme gehabt. Ich überlege einfach nur mal, ja? Vielleicht denkst du mit. Vielleicht gab es heimliche Eheprobleme, von denen keiner was wusste. Vielleicht gab es druckvolle Situationen mit ihren Kindern, die dazu führten, dass man bitter wird. Das kann passieren. Ja, wenn wir unser Herz nicht überprüfen. Ich spreche aus eigener Erfahrung, also nicht, dass es gerade bei uns so ist, aber ich spreche aus eigener Erfahrung. Ja, du hast dein Leben und wenn wir irgendwie an einem Punkt merken, so boah, da laufen Dinge nicht so, wie wir das wollen, und wir handeln nicht in der Gegenwart und aus der Intimität und unserer Beziehung mit Gott damit. Und dann vergehen Monate und Monate und Monate. So, und auf einmal kommt Bitterkeit rein. Du merkst das gar nicht. Wer weiß, vielleicht war es bei ihnen auch so. Vielleicht waren sie geistlich neidisch auf andere. Das gibt es natürlich in Gemeinde nicht. Ja, vielleicht haben sie gedacht, oh, Gott benutzt alle. Ja, und jetzt hier dieser Barnabas, ne? Der verkauft jetzt auch den Acker. Ich will auch so ein Standing haben. Ich möchte auch irgendwie gesehen werden. Alle werden gesehen, aber ich werde nicht gesehen in Gemeinde. Und der Pastor, der steht, und Petrus und so, der steht immer auf der Bühne und alle hören den zu. Ich kann das doch auch. Gott, was ist mit meiner Berufung? Ja, wer weiß. Vielleicht ging es denen auch so. Und das spielt in diesem Prozess der Entfremdung, wer weiß, ja, ist hypothetisch. Wer weiß, was damit reingespielt. Aber es sind alles Faktoren, die mir eingefallen sind. Möglicherweise hat das dazu geführt. Und sie haben angefangen, diesen Lügen zu glauben. Wer weiß, vielleicht ging es sogar so weit, dass sie gesagt haben, hey, Petrus hier, dieser Rüpel, der sich immer in den Mittelpunkt stellen muss, der schon mit Jesus irgendwie, Jesus entgegengetreten ist, der jetzt hier der Leiter der Gemeinde ist, ja, das kann doch nicht sein. Wer ist er schon? Den Leiter der Gemeinde anzulügen, das hatte auch eine weitere Dimension. Wisst ihr, das war auch so ein Angriff auf Leiterschaft an dem Punkt, von innen heraus. Und wer weiß, wo das begonnen hat bei den beiden. Aber ich glaube, es war ein Prozess. Und wisst ihr, auch wenn das alles Theorien sind, das Ergebnis dieses Prozesses, das sehen wir in Apostelgeschichte 5. Und ich möchte mit uns einmal lesen, weil Petrus konfrontiert sie, wie ihr da seht. Er konfrontiert sie mit sehr prägnanten Worten. Ich habe verschiedene Übersetzungen mal herausgesucht. Und ich lese mit uns einmal ganz kurz aus Luther. Luther übersetzt es so: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Ja, ihr seht den Prozess der Entfremdung, wie auch immer er aussah. Das Ergebnis ist, der Satan hat sein Herz erfüllt. Boah, heftig. Ja, Apostelgeschichte 5 in Neue Genfer schreibt Folgendes. Das ist spannend. Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Seht ihr, die Lüge, all das spielt damit rein. Und jetzt Hoffnung. Hananias, fragt er, also Petrus, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Spannend, oder? Ich finde, in diesen Worten von Petrus, und das ist das, was, also in all diesen drei Übersetzungen spricht ein Stück weit ein Prozess raus. Wie konntest du zulassen? Du hättest die Möglichkeit gehabt, dass es nicht dazu kommt. Wie konntest du es zulassen, Hananias, dass der Satan dein Herz erfüllt, dass er von dir Besitz ergreift? Und wir sehen da drin auch ein Stück weit unsere menschliche, also menschlich nicht, aber unsere Verantwortung, unser Herz vor Gott zu prüfen und reinzuhalten. Wie konntest du es zulassen, dass Satan von dir Besitz ergreift? Das sind steile Worte. Aber ich frage uns auch, wo stehen wir mit unserem Herzen? Wo stehst du mit deinem Herzen gegenüber Gott? Wo stehe ich mit meinem Herzen? Du kannst alles machen äußerlich und heilig wirken und geisterfüllt wirken, aber vielleicht hat so ein Prozess der Entfremdung in deinem Herzen, des Glaubens von Lüge, auch bei dir begonnen. Wer weiß. Ich bin jetzt nicht mehr seit gestern Pastor, ich bin auch noch nicht Ewigkeiten Pastor, aber es ist schon spannend, was für Geschichten man hört. Und das ist das, was man erlebt. Das ist das, genau das, dieser Prozess. Ich frage mich manchmal, weißt du, wo hat das begonnen? Leute wachen nicht morgens auf und sagen, hey, heute möchte ich meine Frau betrügen. Leute wachen nicht morgens auf und sagen, hey, heute belügen wir den Leiter der ersten Gemeinde. Leute wachen nicht morgens auf und sagen, okay, heute ist der Tag, heute hinterziehen wir Steuern oder wir machen das oder wir machen jenes oder so. Vor allem nicht, wenn sie Teil der Gemeinde sind. Und eben, dass es dazu kommen konnte, war, die beiden haben Lüge geglaubt. Und jetzt für uns ist natürlich interessant, darüber nachzudenken, hätten sie umkehren können? Weil das ist für uns ja auch wichtig. Wie funktioniert das? Wie können wir umkehren? Wann können wir umkehren? Wann werden wir taub? Können wir komplett taub werden für das Reden Gottes? Und wie können wir merken, dass wir angefangen haben, Lügen zu glauben? Und ich möchte heute eine Lehre einführen bei uns, die in diesem Zusammenhang steht. Und das ist die Lehre über die Erziehung Gottes in unserem Leben als Gläubige. Ich glaube, da wird nicht so viel darüber, gesprochen, glaube ich, so ganz landläufig. Aber ich glaube, das ist ein relevantes Thema. Und das kann ich, weißt du, ich glaube, das wäre der Punkt gewesen, wo Hananias und Sapphira, wären sie darauf eingegangen, auf die Erziehung Gottes in ihrem Leben, hätten sie mit Sicherheit auch umkehren können. Und ich glaube, und jetzt kommt der Punch, ich glaube, der Tod von Hananias und Sapphira war am Ende des Tages die finale Maßnahme der Erziehung Gottes in ihrem Leben. Und ich glaube, dass da ein Prozess dem voraus, der Erziehung dem vorausgegangen ist, wo Gott die ganze Zeit Möglichkeiten eröffnet hat und gesagt, hey, ihr könnt umkehren. Komm, kehr um. Wo der Heilige Geist gewarnt hat, wo der Heilige Geist in ihr Leben hineingesprochen hat. Und irgendwann kam diese Situation zum Vorschein und dann hat Gott gesagt, okay, es ist besser für euch, wenn ihr jetzt abberufen werdet. Neutestamentlich. Ist Gott ernst zu nehmen oder ist Gott nicht ernst zu nehmen? Gott sieht nicht nur unser Leben. Gott sieht diese Gemeinschaft, er sieht Gemeinde, er sieht die Ewigkeit und er hat da drin einen großen und guten Plan. Der ist auch manchmal größer als unser eigenes Leben. Nicht nur manchmal, der ist größer als unser eigenes Leben. Ich weiß, das ist eine Lehre, die ist spannend, aber da wollen wir jetzt reingucken. Ich möchte gerne über Gottes Motivation für Erziehung in unserem Leben mit euch nachdenken. Und ich habe euch Johannes 15, die Verse 1 bis 4 rausgesucht. Ihr könnt die einmal mit mir lesen. Und da finden wir schon einige Nuggets drin. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Lass das mal reinsinken. Die werden abgeschnitten vom Weingärtner. Aber die Fruchttragenden, jetzt kommt es noch spannender, die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ja? Gottes Motivation in seiner Interaktion, seiner Erziehung mit uns ist immer Verbundenheit. Das ist das Erste. Es geht ihm immer um Intimität und Verbundenheit. Und selbst wenn er beschneidet, abschneidet, zulässt, dass manchmal Sonne und Dürre auf den Weinstock einprasseln und er dem ausgesetzt ist, geht es ihm immer darum, sei verbunden mit mir. Das ist das Wichtigste. Das ist genau der Herzschlag aus dem Garten Eden. Und Gott wandelte in der Kühle des Tages mit Adam und Eva. Das ist, was er möchte mit dir. Durch die verschiedenen Jahreszeiten hindurch, wo es manchmal heiß, kalt, Schnee, Hagel oder eben die Erntezeit ist. Aber er möchte in Verbundenheit mit dir unterwegs sein. Und sein Ziel, das ist der zweite Punkt, in Erziehung, ist immer Frucht. Er möchte, dass dein Leben Frucht bringt, wenn er dich erzieht. Und weißt du, Frucht, das ist nicht nur da draußen Zeichen und Wunder, Menschen, die sich bekehren. Frucht, das ist viel breiter. Frucht ist ein Leben in Fülle, in der Gegenwart und Beziehung zu Gott zu führen. Da beginnt das. Und es beginnt von innen und es fließt nach außen. Das ist, was Frucht ist, sehr breit. Und dann macht der Weingärtner etwas, er beschneidet den Weinstock so, dass die Kraft sich auf die fruchttragenden Reben konzentriert. Und deswegen werden eben ab und zu mal auch Triebe abgerissen, abgeschnitten oder manchmal auch Frucht, die zu früh kommt und noch sauer ist. Wir haben da von Monika Flach auch viel darüber gehört. Wird auch mal abgeschnitten, damit die Konzentration der Säfte im Weinstock dahin gehen, wo der Weinbauer das haben möchte. Und zwar in Frucht, die süß ist und die bleibt. Und das Spannende ist, er hat Zeit damit. Er nimmt sich Zeit. Und er geht sehr sorgsam und sehr liebevoll mit uns da drin um. Und er bringt die Frucht hervor zu seiner Zeit. Und manchmal haben wir da auch so eine von unserer Kultur geprägte Vorstellung, ja, ich bin jetzt Christ geworden, meine Berufung fängt sie jetzt an mit dem Moment, wo du Christ geworden bist, aber das heißt für uns, und dann haben wir solche stereotypen Bilder im Kopf. Das muss jetzt morgen in meinem Leben so zum Ausdruck kommen oder übermorgen muss ich das und das für den Herrn machen und für den Herrn hier und für den Herrn dort. Und weißt du, Gott hat Zeit mit dir. Und er lässt zu, dass du durch Dürre gehst, er lässt zu, dass du gute Zeiten erlebst, er lässt das zu und er möchte seinen Weg mit dir gehen. Und das heißt für mich, ja, dass nicht jede Dürrephase im Leben, nicht jeder Hagel, den du vielleicht erlebst, ja, dass das irgendwie etwas, dass das vom Teufel oder vom Feind ist, sondern manchmal lässt Gott es zu, dass, weißt du, und nimmt ganz bewusst so den Segen seiner gefühlten Gegenwart weg, ohne dass er selber weg ist, weißt du, und lässt dich durch eine Dürrezeit gehen. Und sagt, hey, das ist jetzt für die Bewährung deines Glaubens, Erziehung manchmal. Und manchmal ist er so ganz eng und ganz nah, weißt du. Und die Frage ist, bleibst du da? Auch nicht jeder Verlust oder nicht jede Krankheit ist, weißt du, sagen wir es so, Gott benutzt all diese Dinge in unserem Leben, um uns näher an ihn ranzubringen. Und um uns zu raffinieren in unserem Glauben. Und ich finde es so christliche Kultur crashend wirklich, was Jakobus schreibt. Ja, und er sagt, freut euch, wenn ihr in Anfechtungen und Anfeindungen seid. Und er meint damit eine Gemeinde, die leidet, weil sie verfolgt wird. Und wenn ihr in mancherlei Bewährungsproben für euren Glauben steht. Dürrephasen, Zeiten des gefühlten Abseitssein von Gott, Zeiten, in denen, weißt du, in denen vielleicht Leid bei uns vorhanden ist und so weiter. Weil das dient zur Bewährung unseres Glaubens. Das ist, was der Herr in deinem Leben und in meinem Leben hervorbringen möchte. Jakobus 1, Vers 12, wenn du mitschreibst. Und jetzt, wenn Gott beschneidet, und wenn Gott in unserem Leben arbeitet und entzieht, dann ist ganz wichtig festzuhalten, das ist keine Bestrafung. Weißt du, es geht nicht darum, dich zu bestrafen für etwas, dich irgendwie, weißt du, dich klein zu halten oder so, sondern er hat einen guten Plan mit deinem Leben. Und wenn er Dinge zulässt in deinem Leben, dann möchte er das Beste für dich und das Beste für deinen Glauben. Manchmal ist das sehr anders, als wie wir uns das vorstellen. Was für uns gerade gut ist. Ich möchte mit uns lesen, Hebräer 12, die Verse 5 bis 11. Ich lese aus der Neuen Genfer. Außerdem dürft ihr, das ist ein Text, ganz kurz ein Text eben über die Erziehung Gottes. Fast sehr vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, zusammen, okay? Es ist der Schreiber des Hebräerbriefes bringt es an einen Punkt rein, weißt du, und sagt, Leute, das ist, wie Gott mit uns umgeht. Hört mal zu, es fasst ganz vieles zusammen, wie gesagt, von dem, was ich gerade gesagt habe. Also, außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Beginnt schon so. Vergisst das ermutigende Wort nicht, das an euch gerichtet ist. Okay, folgendes ist dieses Wort. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Jetzt kommt's, Leute, halt das fest, das ist ein Nugget-Satz. Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen. Und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber, auch ein Nuggetsatz, Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Ich sage es nochmal. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht dich und mich so, dass du und ich an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Das ist das Ziel von Erziehung. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Danke für den Realismus. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Dein Leben soll von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Das ist wahres Leben. Am Ende des Tages ist Erziehung, diese Erziehung Gottes, mit all den Dingen, die Gott benutzt, ist Liebe. Und ich finde es wichtig, dass wir damit rechnen. Auch wenn es, weißt du, dass wir das auch einordnen können. Situationen in unserem Leben, die passieren, dass wir sie einordnen können, dass wir nicht davon immer übermannt werden. Ja, und dann irgendwie versinken und der Lüge doch wieder glauben. Und genau das, Gott schaut danach, dass du an ihm, mit ihm verbunden bleibst, inmitten von Erziehung. Jetzt lass uns drüber nachdenken. Wie passiert diese Erziehung Gottes in unserem Leben ganz praktisch? Wie sieht das aus? Und ich glaube, bei unserem Pärchen Hananias und Sapphira, da war das genau dasselbe. Ich glaube, die haben das auch erlebt. Ich habe das in meinem Leben teilweise so erlebt. Und bestimmt hast du das auch so erlebt. Ich glaube, es gibt so einen gewissen Maßnahmenkatalog, den Gott hat, um uns einfach zurückzubringen zu seinem Herzen, inmitten von Phasen von Erziehung. Und zwar, ich glaube, das passiert erstmal durch dein Gewissen. Gott spricht zu deinem Gewissen. Das beginnt damit immer. Ja, und du beginnst irgendwie ein Verhalten in deinem Leben, was destruktiv ist, oder du fängst an, Lüge zu glauben. Und es gibt immer wirklich, und ich habe das erlebt, es gibt viele, 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 viele Momente, wo Gott, das ist wie so ein Werben um dein Herz, wo Gott um dein Herz wirbt. Und der Heilige Geist spricht zu deinem Geist und sagt, hey, komm zurück. Und er wirbt um dich. Er sagt, komm, schau, was hier ist. Das ist doch Wahrheit. Das ist doch Wahrheit. Und das ist persönlich, das ist liebevoll. Und ich finde es wichtig, weißt du, Gott ist, Kinder hören seine Stimme. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun. Das ist oftmals so diese leise Stimme. Und ich habe Entscheidungen in meinem Leben schon getroffen, wo ich im Nachhinein rekonstruieren kann, an welchem Punkt der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, gesagt hat, mach das nicht. Sehr leise und sehr subtil. Und ich es trotzdem gemacht habe. Und das Ergebnis war ein Crash. Oder war ein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Aber ich kann da zurückschauen, ich kenne solche Situationen, wo Gott gesprochen hat. Und da, weißt du, dann der nächste Schritt ist ganz häufig, dass auf einmal die Situation ans Licht kommt oder dass Freunde in deinem Leben oder Prediger oder was weiß ich, weißt du, dass irgendwie in deinem Leben, dass externe Menschen auf dich zukommen und sagen, hey, was ist da los? Oder wie geht es dir mit dem Thema? Und weißt du, und auf einmal Dritte, bewusst oder unbewusst, dieses Thema in deinem Leben konfrontieren. Habe ich auch schon erlebt, so, woher weißt du das gerade? Und dann hast du die Möglichkeit, entweder darauf einzugehen oder zu sagen, nee, ist bei mir alles gut. Ist bei mir nicht der Fall. Kennen wir, glaube ich, auch alle, oder? Und oftmals sind solche Situationen dann irgendwie so eine Möglichkeit, einfach umzukehren. Und es ist spannend, es gibt im ersten Korintherbrief so ein Kapitel, Kapitel 5, und da spricht und konfrontiert Paulus massivst eine sündhafte Situation in der korinthischen Gemeinde, wo jemand mit seiner Schwiegermutter eine Affäre begonnen hat und so weiter. Und auch da drin, in dem Text, wird deutlich, ja, hey, ich habe euch vorher schon gewarnt, schon vorher einen Brief geschrieben. Und dann in Kapitel 5 sagt er, Leute, ihr müsst diesen Typen jetzt ausschließen. Aber auch da schreibt Paulus und sagt, hey, dem Ganzen ging auch schon ein mahnendes Wort von mir, ein ganzer Brief voraus, der sich wahrscheinlich, wir haben den Brief jetzt heute nicht mehr, aber auch darauf bezogen hat, auf die Situation. Und dann eben das, was in 1. Korinther 5 passiert, und das ist die biblische Reihenfolge, dann passiert ein Ausschluss aus der Gemeinde. Und das ist eben auch, weißt du, Paulus spricht das, ihr könnt mal auch hier euch aufschreiben, 1. Korinther 5 nochmal nachzulesen. Paulus sagt, dass wir übergeben ihn jetzt dem Satan und schließen ihn aus der schützenden Gemeinschaft aus, damit er wiederhergestellt wird. Ich weiß, das ist für uns kultureller Crash, weil wahrscheinlich habt ihr darüber noch nie, vielleicht habt ihr noch nie darüber was gehört, aber das ist, was das Wort sagt. Es gibt irgendwann einen Punkt, wo man sagt, okay, ey Leute, das funktioniert nicht. Es gibt Grenzen unserer Gemeinschaft. Und das, was wir machen, ist keine Bestrafung im Sinne von, du musst jetzt büßen und du darfst, weil du das tust, nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft sein und dann überleg dir, was du tust, geh in dein Zimmer und wenn du das dir überlegt hast, dann kommst du zurück. Sondern es ist ein bewusstes, okay, wir haben als Gemeinschaft Werte und Grenzen und wir übergeben dich jetzt. Du kannst hier leider zu dieser Zeit nicht mehr teilen, du kannst immer wieder zurückkommen. Und der Satan hat die Möglichkeit dann sozusagen als Agent Gottes in dem Leben von diesen betreffenden Personen zu handeln. Und es dient der Wiederherstellung. Und ich glaube, jetzt kommt Hananias und Sapphira in diesem Prozess, kommt dann ein Gericht, diese Gerichtshandlung Gottes. Und ich glaube, dass das etwas ist, und damit lehne ich mich wahrscheinlich ein bisschen aus dem Fenster, aber ich finde das auch im 1. Korinther Kapitel 11, dass Gott manchmal irdischen Tod einführt und sagt, okay, in diesem Fall machen wir jetzt Schluss. Und ich berufe euch ab. Ich lese mal aus 1. Korinther 11. Wir kennen alle den Abendmahlstext, da steht Folgendes. Denn wer isst nach dem Abendmahlseinsetzungstext, denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch, und jetzt kommt, das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste uns der Herr nicht richten. Leute, das Neue Testament. 1. Korintherbrief. Wenn er uns allerdings straft, tut er es nur, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. 1. Korinther, Kapitel 11, die Verse 29 bis 23. Manchmal ist es besser in den Augen Gottes, er beurteilt das, für einen Menschen, der sich so verrannt hat, abberufen zu werden. Ich bin sehr starker, ich glaube persönlich, habe die Überzeugung, dass wenn du einmal gerettet worden bist, dass du nicht mehr verloren gehen kannst. Wenn echter Glaube vorhanden ist in deinem Leben und die Bibel spricht von einer Adoption in die Familie Gottes, weißt du, dass wenn das passiert ist in deinem Leben, dann ist es nicht, bist es nicht du oder der Glaube, den du produziert hast, sondern Gott hat dich adoptiert, weil er Glauben in dein Herz gegeben hat. Weißt du, das ist eine souveräne Handlung Gottes in deinem Leben. Er ist derjenige, der rettet. Heiligung, dein ganzer Weg, deine Jüngerschaft hat viel, weißt du, das ist etwas, was der Heilige Geist in unserem Leben hervorruft, aber es hat auch was mit menschlicher Verantwortung, menschlicher Antwort zu tun dann, die Gott in unserem Leben einführt. Und der Punkt ist, wenn wir uns so verrannt haben als Kinder Gottes, die immer Kinder Gottes bleiben werden, sagt Gott an einem Punkt vielleicht, hey, komm mal lieber mit zu mir. Ich möchte ihn auch mit der letzten Maßnahme sozusagen enden, dann in diesem Punkt. Es wird länger als 50 Minuten, es tut mir leid. Ich schaffe es heute auch nicht. Und ich möchte uns fragen, was ist denn das Schlimmste, was einem Christen passieren kann? Ich kann hier schon die Stecknadel fallen hören, Leute. Alex, worüber redest du denn hier heute? Meine Güte, das ist ja alles andere als schön. Aber ich glaube, es ist wichtig, Leute, dass wir auch darüber sprechen. Okay, das Schlimmste, was einem Christen passieren kann, das ist, glaube ich, noch nicht mal, dass er abberufen wird in die Herrlichkeit Gottes. Paulus sagt selber, hey, sterben ist für mich ein Gewinn. Weißt du, ich glaube, und das ist etwas, was wirklich, das ist wirklich scary, dass wenn du so wie das Volk Gottes gerettet durch das Rote Meer hindurch, weißt du, aus der Sklaverei heraus befreit bist, das gelobte Land vor Augen geführt bekommen hast und dann aufgrund von wiederholtem Unglauben 40 Jahre in der Wüste davor, ein paar Kilometer davor im Kreis umherziehst. Ist für mich das Schlimmste, ist ein Bild dafür, für das, was es steht auch im Hebräerbrief in Kapitel 4, könnt ihr euch aufschreiben, die Verse 5 bis 6. Da wird das angerissen. Ich glaube, wenn Gott es zulässt, das ist der Punkt, wenn Gott es zulässt, dass du taub bleibst für sein Reden, das ist ganz schön scary für mich. Weißt du, weil dann ziehst du im Kreis. Und ich glaube, dass das an dem Punkt, dass das echt, das ist für mich das Schlimmste, was einem Christen letztendlich passieren kann. Wenn du taub wirst gegenüber seinem Wort und dann bis zu deiner Abberufung in die Herrlichkeit Gottes, als Kind Gottes, versteht mich nicht falsch, ja, aber dann in dieser Zeit im Kreis ziehst. Gerettet, aber nicht im wahren Leben. Taub für Gottes Reden. Okay. Was passiert mit uns, wenn wir diese Erziehung Gottes in unserem Leben nicht wahrnehmen? Was sind vielleicht auch Anzeichen, dass wir uns in diese Richtung bewegen? Ich möchte noch ein paar Punkte dazu sagen. Und zwar möchte ich mit uns lesen Matthäus Kapitel 5, den Vers 8. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und ich glaube, weißt du, damit beginnt das alles. Wenn du merkst, dass du Gott nicht mehr siehst. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Ein Herz, das ungeteilt ist. Ein Herz, das sich nach Gott ausstreckt. Ein Herz, das bereitwillig Sünde im Leben vielleicht nicht immer überwindet. Ich habe letztes Mal gesagt, weißt du, du kannst 10.000 Mal sündigen mit derselben Sache in 3 Tagen, weißt du, aber im Herzen sagen, Herr, ich möchte das eigentlich nicht. Als, weißt du, das ist für Gott kein Problem, als dass du irgendwie sagst, ja, aber diese eine Sache, nee, und defensiv darüber wirst und dein Herz vor Gott, weißt du, damit kann Gott besser arbeiten. Und was passiert ist, dass wenn du dein reines Herz kompromittierst, dass das irgendwie die Beziehung zu Gott blockiert. Nicht, dass er nicht da ist, nicht, dass du nicht mehr durchbringst, aber das ist ein Indikator dafür, wenn du merkst, wow, irgendwas stimmt nicht so ganz, da ist weniger Intimität und so weiter. Und ich finde es echt, ich sage ja, das ist total spannend, weil das Volk Israel, das hat während dieser gesamten Zeit, die haben die Versorgung Gottes, das Manna, die Wachteln, die Feuersäule, die Wolkensäule, all diese unfassbaren Dinge haben sie gesehen, das direkte Eingreifen mehrfach in der Wüste. Und trotzdem sind sie nicht wirklich mit ganzem Herzen umgekehrt. Du kannst in einer, habe ich vorhin schon gesagt, in so einer Gemeinschaft sein, die sich wirklich nach Gott ausstreckt, die die Herrlichkeit Gottes erlebt, aber in deinem Herzen dich irgendwie entfremden, prozesshaft. Und Frucht und Wirken Gottes sind nicht unbedingt nur ein Indikator dafür, dass dein Herz mit Gott verbunden ist und dein Herz rein ist. Ein reines Herz zu haben, so wie ich Jesus verstehe, heißt nicht perfekt zu sein. Jesus war perfekt. Er möchte nicht, dass wir perfekt sind, dass wir perfekt sündlos sind. Das ist nicht primär das Ziel, sondern ein reines Herz zu haben, heißt, in Verbundenheit mit ihm zu leben und seinen Willen zu suchen und diese Absicht zu haben. Ein anderer Indikator ist, und es geht mit dem Hand in Hand, ist Epheser 4, Vers 30. Der Heilige Geist zieht sich zurück aus unserem Leben. Und ich reiße so ein paar Themen an, aber es ist auch ein Thema, weißt du, wo man merkt, wo man nicht unbedingt auch selbst in den Gaben des Geistes nicht merkt, dass der Heilige Geist eigentlich sich zurückgezogen hat. Weil die Gaben Gottes sind unwiderrufbar. Beziehungsweise Gott sagt es selber. Irgendwann funktionieren die auch nicht mehr, wenn man weitergeht. Aber also nur weil Gaben noch und Salbung vielleicht noch da ist und funktioniert, heißt das nicht, dass der Heilige Geist gerade total präsent in deinem Leben wirkt. Und R.T. Kendall benutzt dieses Bild immer und er benutzt das Bild von einer weißen Taube. Im Englischen gibt es für Tauben zwei Begriffe, das ist Pigeons and Doves. Und Pigeons sind diese grauen Flugratten. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Und Doves sind weiße Tauben und die haben einen Unterschied. Und der Unterschied ist nicht nur die Farbe, sondern sie sind charakterlich total unterschiedlich. Und der Heilige Geist wird uns vorgestellt als eine weiße Taube, ja, in der Schrift. Und weiße Tauben sind scheu und sind sensibel. Und sie, weißt du, das ist das, was der Heilige Geist in unserem Leben auch ist. Er schaut auf unser Herz. Haben wir dieses reine Herz? Nicht das perfekte Leben, aber haben wir ein Herz, das Gott zugewandt ist? Für Apostel Paulus war eine der größten Motivationen, kannst du dir aufschreiben, 1. Korinther 3, auch nochmal nachlesen, wenn du magst. Eine der größten Motivationen war das Erbe, was ihn erwartet. Ich glaube, dass es auch eine Dimension ist, die für uns heutzutage, wir predigen da und sprechen da auch zu wenig drüber. Ich glaube, das dürfen wir auch nochmal mehr machen. Aber das Erbe, was du erwarten darfst im Himmel, war für Paulus die größte Antriebskraft oder eine der größten Motivationen. Und wenn wir uns der Erziehung Gottes nicht, wenn wir da nicht drauf eingehen, dann hat das auch zur Folge, dass etwas mit unserem Erbe passiert. Dir wird nicht deine Errettung entzogen. Gott sagt nicht, oh, jetzt ist die Adoption weg, vergiss es. Das macht Gott nicht. Gott steht zu dir als seinem Kind. Aber das Erbe, was ist mit dem Erbe? Und mein letzter Punkt dazu ist, es hat immer eine Auswirkung auf den Leib, wenn du dich nicht in die Erziehung Gottes mit hineingibst. Und Ananias und Sapphira haben diese finale Erziehung Gottes in ihrem Leben erlebt. Ich glaube, mehr aus Schutz für die Gemeinde in dieser Situation, als jetzt für sie persönlich. Das war zwar sehr persönlich, aber ich glaube, das war der Moment, das war der Grund, warum Gott so direkt eingegriffen hat. Und gesagt, weißt du was? Diese junge Gemeinde, ich habe die gesetzt für einen bestimmten Zweck. Und in dem Moment kann ich nicht zulassen, dass diese Lüge, die die beiden geglaubt haben, hier Einzug hält. Und damit dem Feind erlaubt wird, zu torpedieren, was Gott gerade hier tut. Aber ich glaube, und das ist der Punkt, den wir lernen können, geduldete und nicht konfrontierte öffentliche Sünde hat eine, und nicht öffentliche Sünde auch, hat eine Auswirkung auf die Gemeinschaft. Täusch dich nicht. Dein Leben zählt, deine Entscheidungen zählen. Gott ist ernst zu nehmen. Und vor allem geht es dabei um dein Herz. Und ich glaube, dass wir das manchmal auch unterschätzen, weil Gott uns zusammengestellt hat als Leib. Nicht umsonst finden wir auch im Korintherbrief dieses Bild des Leibes, der zusammen funktioniert. Wenn ein Teil des Leibes leidet, leiden alle anderen. Und das, weißt du, das ist uns manchmal gar nicht so bewusst, aber das ist durchaus vorhanden. Und es gibt diesen bekannten Satz von einem, ich weiß nicht mehr, irgendeinem Leiterschaftsguru, der hat gesagt, Culture eats strategy for breakfast. Schon öfter darüber gesprochen. Aber wisst ihr, ich glaube, Gott schaut sehr stark darauf. Und schaut sehr stark darauf, wie unsere Gemeinschaft funktioniert und gelebt wird. Und wenn wir Erweckung sehen wollen und Erweckung für Erweckung beten, aber nicht bereit sind, mit unseren Blindspots im Leben mit Gott zu arbeiten, dann ist das, würde ich dann ein Fragezeichen dran setzen. Weil Culture eats strategy for breakfast. Deswegen, Hananias und Sapphira, besser jetzt die beiden zu mir abberufen, als dass die ganze Gemeinde sozusagen damit hineingeht. Okay, wir kommen zum Ende. Und ich möchte damit enden, darüber nachzudenken, wie funktioniert Umkehr in unserem Leben. Und der Punkt ist, ich bin davon zutiefst überzeugt, dass wir an jedem Punkt in unserem Leben umkehren können. Ich glaub, dass es möglich ist. Ich bin zutiefst überzeugt von einem gnadenvollen Gott. Ich habe Menschen gesehen, die jahrelang zutiefst irgendwie auch taub für Gott geworden sind. Weißt du, aber Gott gibt immer wieder eine Chance. Und dann sind das Jahre, die vielleicht verloren sind, aber die trotzdem Gott zum Guten verwendet, wenn du auf ihn eingehst. Aber ich glaube persönlich, du kannst immer umkehren. Und ich sehe das in diesem, auch im Alten Testament, das Volk Gottes. Gott wirbt um sein Volk über Jahre hinweg und immer wieder. Und es zieht sich durch die gesamte Schrift hindurch, all die Propheten, die gekommen sind, die Umkehr mit ins Volk hineingebracht haben, spricht für mich für einen absolut gnadenvollen Gott. Und Umkehr, und das ist der Punkt, der oft so verwechselt wird, Umkehr heißt nicht, dass sich unser Leben jetzt ändern muss. Umkehr im biblischen Kontext heißt eine Erneuerung des Denkens. Umkehr heißt eine Erneuerung des Denkens. Das heißt nicht eine Veränderung des Verhaltens. Okay? Eine Veränderung des Verhaltens folgt immer eine Umkehr und eine Veränderung deines Denkens. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir der Wahrheit Raum geben in unserem Leben. Dass wir die Wahrheit kauen in unserem Leben. Und dass wir im Garten mit Gott wandeln. Dass wir Zeit mit dem Herrn verbringen. Und dass wir seine Güte schmecken, ihn anfassen, ihm begegnen im Lobpreis. Und ich glaube, das ist der beste Weg, um nicht auf die Lügen hineinzufallen. Weißt du, das Ziel von all dem ist Intimität mit Jesus. Und ist Nähe mit ihm. Und ist, dass dein Herz mit seinem Herzen verbunden ist. Und wie gesagt, ich sage das auch noch 100-mal, Gott geht es nicht darum, dass du ein perfektes, sündloses Leben führst, damit du es in seine Box reinpasst, damit er dich annimmt. Das stimmt alles überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht, wovon ich spreche. Gott geht es nicht um deine Leistung, ein sündloses Leben zu führen. Gott geht es um dein Herz. Ist dein Herz mit ihm verbunden? Er wirbt um dein Herz. Mit all seinen Erziehungsmaßnahmen und Dingen, die davon... Er möchte, dass du ein reines Herz hast, damit du ihn sehen kannst, damit du mit ihm in der Kühle des Tages wandelst und dich nicht vor ihm versteckst oder Scham hast. Er sehnt sich danach, Gemeinschaft mit dir zu haben. Und er möchte, dass dein Leben Frucht bringt. Das ist sein Herzensanliegen für dich. Weil er ist ein guter Vater. Er ist eben nicht so wie unsere irdischen Väter. Er ist ein guter Vater. Und selbst wenn er dich erzieht, auch mit Strenge erzieht, weiß er, was für dich am besten ist. Die Frage ist, bleibst du verbunden?